Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle der FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone, den ihr wie immer gerne abonnieren solltet auf iTunes, Spotify und Deezer. In der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich über die nächsten Filme von 1987, die wir gut finden nach dem Teil 1. Aus der vergangenen Woche ist es der Teil 2 dran, weil das Kino ja doch sehr überwältigend gewesen ist. Und wir möchten anfangen mit diesem Film. So, die Melodie hat ja jeder erkannt. Da musste man gar nicht großartig mit dem Chorus einsteigen, wie wir es sonst machen, sondern konnte einfach von vornherein aufbauen. Das war ein Aha mit The Living Daylights, dem Titellied zum James-Bond-Film, dem ersten von nur zweien mit Timothy Dalton. Und dieser Film hat natürlich eine Besonderheit, aber auch eine gewisse Art von Unfairness gegenüber Timothy Dalton. Also man hat ihn ja genommen als dritte Wahl. Es gab Sam Neill auch, da sieht man auf YouTube auch Casting-Aufnahmen, die nicht so gut, also die ich habe sofort gesehen, das bringt es irgendwie nicht, auch wenn ein guter Schauspieler ist. Pierce Brosnan, das ist eine ganz, ganz tragische Entwicklung, mit dem waren sie schon im Gespräch, der sollte dann ja erst 95 mit GoldenEye wirklich einsteigen für mehrere Filme, aber es gab so eine Option, die, ich weiß nicht, ob das CBS war oder das Network von Remington Steele, die sagen konnten, hey, wir können theoretisch noch Folgen drehen, Remington Steele, wenn wir wollen. Die haben Wind bekommen, dass die Broccoli-Familie der Bond-Leute halt gerne mit Brosnan drehen würde und haben gesagt, hey, nee, also wenn er so populär ist, dann kündigen wir dann halt diese letzten Folgen nochmal an und würden die gerne mit ihm realisieren, dann ist er vertraglich an uns gebunden. So, da musste er sozusagen für Remington Steele weitermachen, mit dem Ergebnis, dass dann die Bond-Leute gesagt haben, also wenn die diese Option wahrnehmen, dann kommt er für uns sowieso nicht mehr in Frage, was dann wieder sich negativ auf die Popularität von Brosnan ausgewirkt, sodass die Remington Steele-Leute gesagt haben, nee, jetzt brauchen wir die extra Folgen auch nicht drehen. Also eine Lose-Lose-Konstellation, fast schon der verbrannten Erde. Gut, Brosnan kam ja später wieder, aber eine Konstellation, die sehr, sehr ungünstig war. Natürlich ein schlechter Einstieg für Timothy Dalton, aber das ist gar nicht für mich der Grund, warum ich den Film nicht so wirklich... Aber
wenn ich kurz etwas sagen darf, diese Geschichte ist besser als The Living Daylight sogar. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, es ist in vielen Dokumentationen zu sehen, dass Brosnan natürlich der Richtige war, dass er dann auch ausgewählt wurde. Man dachte ja schon Jahre vorher genau, der ist die Bond-eske Gestalt, der Schauspieler, der Bond am meisten entspricht, brachte alles mit, wie man so sagt. Wie viel Strafe, Konventionalstrafe hätte er wohl zahlen müssen?
Ist ganz,
er hätte
ganz
doch übel. Zwei oder drei natürlich. Millionen Dollar mindestens.
Gut, es hätte er nicht selber zahlen müssen, es hätte wahrscheinlich
Und bei Broccoli, die Produktionsgesellschaft hätte es natürlich auch gezahlt.
Die hatten ja Zeit.
Mindestens 5 Millionen.
Ich meine, Roger Moore, ne? Mit Roger Moore hatten sie ja zu der Zeit, als Patrick McGoohan sogar noch für die Lesenby-Rolle für Im Geheimnis ihrer Majestät im Gespräch hatten, hatten die auch schon mit Moore verhandelt und haben ihn dann trotzdem erstmal Live and Let Die bekommen, wo Moore auch schon 47 Jahre alt war. So einen alten Bond gab es noch nie. Und ich weiß nicht, wie alt Brosnan jetzt war, als er mit GoldenEye weiter angefangen hat, aber die werden sich auch gesagt haben, mal gucken, wie es läuft mit Dalton. Ja. So, Dalton war ja auch kein Superstar. Er hatte keine bedeutende Hauptrolle gehabt. Und das größte Problem, also es gibt ein Kuriosum an The Living Daylights, das ist, dass in dieser späten kalten Kriegswelle der 80er, die Mujahedin, also die afghanischen Widerstandsrebellen und die Taliban, ich glaube, es sind die Mujahedin, dass denen eine besondere Rolle zugekommen ist, wie ein Jahr später in Rambo 3 dann den Taliban, dass man also jedes Widerstandsvolk gegen die Russen, gerade im Mittleren Osten, dann sozusagen auch als dem Helden zur Seite gestellt, gerne genommen hat. Das ist so ein Kuriosum der Zeit, des Kalten Krieges. Das war das eine. Aber das eigentlich richtige, tragische an diesem Film ist, dass die Bond-Leute, die, keine Ahnung, die Konzeptionisten oder die Drehbuchleute, wer auch immer, dass sie versäumt haben, mit dem neuen Bond ihm ein Profil zu geben, das ihn sehr, sehr, sehr deutlich abhebt von allen anderen. Klar, man kann sagen, Moore war der Comic-Bond. Connery war der erste Bond. Lazenby, den ich zum Beispiel ganz in Ordnung fand, war dann aber nach Ansicht der meisten Leute so ein Ausreißer, der nirgendwo rangepasst hat. Das hat man bei Dalton so ein bisschen versäumt. Also ich weiß gar nicht, wofür er steht. Es gibt so ein paar, die sagen, ja, er geht wieder in die Connery-Richtung und er vertritt die alte Ernsthaftigkeit des 007. Aber ja, für mich fehlte da einfach
was. Also er ist der harte Bond. Er ist der hartgesottenste. Vielleicht der brutalste. Das hat man dann später viel später immer mal wieder behauptet, also weniger bei Brosnan, aber das war dann bei Craig der Versuch, nicht nur der Versuch, sondern da war es evident.
Der Jack Bauer Bond
war das. Ja, genau, dass es noch mehr Action war, noch physischer sowieso als bei Roger Moore, aber sogar auch physischer als bei Pierce Brosnan, der etwas Elegantes hat, eigentlich langsame Bewegung, etwas Katzenhaftes, auch etwas Ironisches und etwas Blasiertes. Und Craig hatte das Blasierte natürlich nicht, sondern etwas Brutales. Nun ist es bei Dalton so. Und Shakespeare-Darsteller, auch das Grübchen, er hat eine gewisse Intelligenz, er hat eine Rohheit, er hat auch eine gewisse Eleganz, aber er hat keinen Charme.
Er kommt auch also, bei Frauen auch gar nicht, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Das gehört ja auch Film, zu Bond. Im Film, ja. Muss man sagen. Oder es wird nur selten behauptet und er tritt auch da eher rüde auf. Also er ist ein Actionheld und das geht aber schlecht zusammen mit dem Shakespeare-Darsteller. Man hat sich immer gefragt, wo war das Theater, in dem er Shakespeare gespielt hat in England? War es im West End in London oder war es Old Vic oder wie heißt es? Das habe ich jetzt nicht parat, aber man hat damals es zwar geglaubt, weil es immer geglaubt wird, bei Patrick Stewart und bei so vielen anderen, Anthony Hopkins, der natürlich für, oder Sir John Gielgud, die für James Bond nun nicht in Frage kam, aber bei Dalton wurde es vorausgeschickt und der Nimbus war zu groß eigentlich. Hätte man gesagt, das ist ein australischer Schauspieler, der hat in einer Vorabendserie gespielt oder in einer Abenteuerserie, hätte man gesagt, der macht das sehr gut.
Ja, aber ein Shakespeare-Meme, der sagen, zum Actionhelden geschüttelt, nicht gerührt. Also das kann man sich von Dalton, das muss ja auch Dalton dann klar geworden sein, dass all die Sprüche, mein Name ist Bond, James Bond. Mhm. Ne, gut, man hat ja später in der Craig-Ära versucht, mit dem nach dem Motto halt, möchten Sie den Geschüttel gerührt haben, also sagt er doch dann so ganz, also man sagt ja, das ist ein ganz großer Satz, dass er sagt, do I look like I give a fuck oder sowas. Und ja. Man dann versucht hat, Craig dann auch noch irgendwie zu brechen, also die Rolle des James Bond zu brechen und dann mit den Manierismen zu brechen.
Und lustig sollte es auch noch sein. Aber bei Dalton bei Craig ist es doch gemacht werden.
Ja.
Und bei Dalton musste es nicht gemacht werden, aber er hatte ein zu schweres Erbe. Dieses mokante Lächeln von Pierce Brosnan, das war genau richtig, um auch diesen Satz zu sagen, um jeden Satz zu sagen zu einer Frau, auch zu einem Spion. Und die absolut überlegene Figur kam dann ja auch einige Jahre später. Aber diese beiden sehr brutalen, actionreichen Spektakel mit Timothy Dalton, der erste Film Living Daylights, das war eine Übergangsphase, die niemanden überzeugt hat. Also auch von großer Grausamkeit und zwar physische Aktion, aber ohne einen Charme. Also das, was Cary Grant sollte natürlich ursprünglich Bond spielen und wäre die allerbeste Besetzung gewesen. Und man denkt ja eigentlich immer daran, und das hätte Cary Grant sein können, der Cary Grant von Über den Dächern von Nizza, von Hitchcock.
Klar, das Problem ist nur bei Bond gewesen und es gab immer wieder Namen, die ins Spiel gebracht wurden. Man hat auch immer wieder gehört, Mel Gibson. Das war im Grunde genommen nicht realistisch, weil Mel Gibson gewusst haben wird, dass eine Rolle wie James Bond auch eine Bürde sein kann. Man bindet sich dann vertraglich über Jahre und ein Paket von vielen Filmen an jemanden. Also das ist immer so kurios. Man bringt immer alle möglichen großen Namen mit James Bond in Verbindung. Man weiß aber, die allergrößten würden das halt niemals spielen. Und das ging mit Dalton so ein bisschen los. Also er hat praktisch Tür und Tor geöffnet. Bei Roger Moore war es ja noch ein bisschen anders, weil er mindestens als britischer Fernsehschauspieler schon einen sehr großen Erfolg hatte. Aber mit Dalton wurde ein bisschen Tür geöffnet, den kleineren Leuten eine Bühne zu geben. Craig hat ja einen großen Shitstorm bekommen, auch wenn er 2006 noch gar nicht so groß gewesen sein könnte, wie er heute ist. In der heutigen Zeit ist viel größer geworden im Internet. Aber Dalton hat so ein bisschen Tür und Tor geöffnet für diejenigen, die nicht mehr im Superstar-Niveau haben, im Guten und im Schlechten. Also ich zitiere ja Tarantino immer sehr oft, wer die Sendung hört, der weiß das ja. Aber Tarantino hat auch gesagt, Brosnan ist sein Lieblingsbond. Er stand auch mal in Gesprächen, Bond zu machen, aber nur, wenn man Brosnan wieder zurückkommt. Ja. Also klar, ich bin natürlich aufgewachsen, 70er mit dem Moore-Bond. Also ich bin eigentlich bin ich ein Moore-Bond-Typ, aber ich bin auch ein großer Brosnan-Bond-Typ.
Ja, also Brosnan ist man sagt immer Sean Connery, der Erste und der Wahre und der Beste, und gut, dass er nochmal zurückkam. Aber Brosnan sieht so aus. Brosnan hat die Britishness, er hat die Noblesse, er hat die Eleganz, er hat die Bewegung, er hat die gesamte Physis und auch die Mimik. Ein perfekter Bond. Filme sind nicht so sehr gut. Kein einziger davon, aber er brauchte gar nicht überragende Drehbücher. Dalton hätte sie gebraucht. Und beide Filme sind spektakulär gescheitert. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die Filme im Kino auch schrecklich langweilig fand, unübersichtlich, Feuersbrünste, zu viel Spektakel, ohne dass es die Raffinesse hätte von etwa Sagt niemals nie mit Brandauer, also der große Gegenspieler von Gerd Fröbe und anderen, Donald Pleasence zu schweigen, Kurt Jürgens, mein Gott.
Der große Stromberg. Ja.
Aber bevor wir ins Schwärmen geraten, möchte ich überleiten zu dem ersten Film,
den du vorstellen wirst. Wir stellen ihn wieder vor mit einem Stück Musik. Ja, das waren die Talking Heads.
Ja, folglich. Ja,
genau.
Ja.
Ich wollte kurz
die Melodie von der Platte Speaking in Tongues von 1983.
Ah ja, genau. Es ist ja so, also mit Oliver, also ich sage nochmal, die aufmerksamen Zuhörer unseres Podcasts wissen ja, dass ich einen weiteren Catchphrase habe, das ist He could see the ball running. Auch Oliver Stone could see the ball running. Also er hatte einen Lauf 1987, denn er hat ja vorher Platoon gemacht, Salvador gemacht, war ein extrem gefragter Mann und hat sich dann für diese Wall Street-Geschichte entschieden mit Michael Douglas als Gordon Gekko, Vorbild für Patrick Bateman und in einer perversen Umdeutung vieler Wall Street-Broker, auch im Sinne der Lehman Brothers, ein ganz großer Held geworden, auch wenn er ein Anti-Held ist.
Ja, also Vorbild für Patrick Bateman, das heißt also American Psycho, der Roman von Bret Easton Ellis, der Jahre später erschien. Und ein Zusammenhang auch mit den Talking Heads, mit David Byrne, der den Song Psycho Killer 1977 geschrieben hat. Und auch darauf nimmt Bret Easton Ellis Bezug. Bateman ist dieser Psycho Killer. Und Ellis, ein großer Bewunderer, mehr als ein Jahrzehnt lang schon von den Talking Heads. Und Motto ist auch vorangestellt, and as things fell apart, nobody paid much attention. Das ist aus einem Song der Talking Heads von der Platte Naked. Ich habe gerade etwas drüber geschrieben, deshalb ist es mir präsent. Aber nun zu Wall Street. Vielleicht der quintessentielle Film jener Zeit, gewaltiger Kassenerfolg, Michael Douglas, der wahrscheinlich nicht beliebteste, aber auffälligste Schauspieler, neben Tom Hanks, Harrison Ford sicherlich. Aber vor allem war er beteiligt an all den asigen 80er-Jahre-Filmen, an all den Blockbustern mit unsympathischen Helden. Und wir kommen.
Du meinst Romancing the Stone? Also
auf ja, der also Diamant. Das ist kein auffällig unsympathischer Held. Das ist ein ganz leichter und.
Keiner kennt seinen Rollennamen, ja, ne? Man weiß nicht, wie er in dem Film
ist. Ja, wenig interessanter Film. Da ist Michael Douglas ja Indiana Jones nachgearbeitet, also Harrison Ford. Das konnte er nur verlieren, daran ist er nicht so gut. Wobei das Wechselspiel mit Kathleen Turner einigermaßen amüsant ist. Aber
wir sprechen sogar nochmal heute über Michael Douglas, das nur schon mal als Spoiler. Ja,
und das ist der andere nicht unsympathische.
Und du meinst nicht Held? Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, sondern ein anderer Film.
Ja, genau. Juwel vom Nil ist auch ein lustiger Abenteuerfilm. Ja. Aber das ist eigentlich der Umschlag. Wall Street ist die Rolle, die Douglas bis dahin nicht gehabt hatte. Er war schon sehr gut im China-Syndrom mit Jane Fonda. 78, glaube ich. 79 mit Jack Lemmon. Ein sehr ernsthafter Film, gut, da spielt dann ein Reporter und du musst nicht viel mehr machen als in den Straßen von San Francisco neben dem wunderbaren Carl Malden, da hatte er auch keine Chance. So, jetzt kam aber Wall Street. Endlich konnte er dem Vater nacheifern, der ja auch vor allem in Unterhaltungsfilmen großen Kassenknüllern gespielt hat, in ganz unterschiedlichen Filmen, in Western, in Abenteuerfilmen, in Thrillern, in Kriminalfilmen. Kirk Douglas war vielfach einzusetzen. Und sein Sohn war es fortan auch. Aber diese Glanzrolle, für die er auch den Oscar verdient gehabt hätte, ist für ihn perfekt, weil er genau die Schmierigkeit, die Präzision, Abgefeimte, das Sinistre dieses Gordon Gekko zeigt. Gekko wurde genau die Figur, die den Wall Street Banker, wie man ihn sich vorstellt, den skrupellosen Broker, den Strippenzieher, den Mann im Hintergrund. Wir sprechen heute über einen Film, dessen deutscher Titel der Mann im Hintergrund ist. Gekko, also nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Zentrum dieses Films, der einen Schüler hat, nämlich Charlie Sheen. Und den er sich aussucht und der ihm nacheifert, wie alle jüngeren Broker, die kein größeres Ziel kennen, als wie Gordon Gekko.
Auch das war eine Rolle für Charlie Sheen, in der er noch halbwegs im Fokus stand. Also heute kennen ihn alle nur als Madman. Er ist eigentlich der Gordon Gekko, der eigentlich mal Douglas dargestellt wird. Aber er ist ein totaler Madman, den keiner mehr ernst nimmt. Ich sage nur Tiger Blood. Aber Charlie Sheen hatte, auch wahrscheinlich gefördert durch Oliver Stone, weil er in dessen Platoon ja vorher mitgemacht hat, durchaus noch ein gewisses Renommee, und man hätte die Hoffnung haben können, dass es ihm was wird. Seine Rolle ist natürlich, er ist natürlich die eigentliche Hauptfigur, weil Gordon Gekko allein durch die Namensgebung ja auch schon sowas Entmenschlichtes bekommen hat, dass er eher wie so ein Symptom oder wie so ein Rollenbild einfach nur des Brokers aus Manhattan einfach dasteht und gar nicht, also er ist eigentlich viel larger than life, also niemand, in dem man sich wiederfinden kann. So wie deshalb wahrscheinlich auch alle Wall Street heute ihn so als Idol nehmen, weil er jemand ist, den man wie so einen großen Bruder anhimmeln kann. Ich habe den Film nur einmal gesehen, es ist schon sehr lange her. Eine Szene, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, die auch wirklich fast schon körperlich wehtat. Es gibt einen Moment am Ende, in dem Michael Douglas Charlie Sheen, glaube ich, in die Magenkuhle schlägt oder ins Gesicht. Ja. Und das wäre eine extrem gut gespielte Szene von beiden, die nochmal zeigt, wie Vater und Sohn Figuren sich da quasi voneinander entfremdet haben, aber auch wie brutal, also körperlich brutal einfach diese Auseinandersetzung da auch gewesen
ist. Ja, also es wird ja nicht nur angedeutet, dass die Entfremdung oder die Enttäuschung beider auch in der Vernichtung Charlie Sheens enden könnte. So schlimm ist es. Er selbst kann es aber auch kaum ertragen, von Gordon Gekko verstoßen zu werden. Und der zwar skrupellos ist, aber nicht ohne Gefühl für Charlie Sheen. Nun gibt es ja auch den Vater Martin Sheen, der auch mitspielt. Und der ist die gutmütige, altertümliche Gewerkschafterfigur, der redliche Mann, der Routinier, der einmal sagt, ich gehe nicht mit einer, wenn ich nicht mit einer Hure ins Bett gehe, wache ich morgens nicht neben einer Hure auf. Das ist seine Lebensweisheit und etwas, das ich mir gemerkt habe, habe den Film auch von längerer Zeit zum letzten Mal gesehen. Ja, und es gibt einige solcher Weisheiten. Gordon Gekko sagte auch einige goldene Spruchweisheiten, die man sich aber eher nicht gern merkt und die auch nicht so witzig sind. Aber die natürlich erhält einen ganz großen Vortrag vor interessierten Börsenbrokern als Star einer Veranstaltung und hält eine Rede, die Gier als positives Movens der Menschen feiert. Und das war sozusagen die Reaganomics-Rede, die Rede, die jene Jahre auf den Nenner brachte, mehr als es ein Politiker der Republikaner, mehr als es Ronald Reagan selbst tun konnte. Eine ganz lange ausgefeilte Rede, die Douglas brillant vorträgt und die da beklatscht wird.
Aber ich meine, Oliver Stone zum Beispiel, also die Haltung Oliver Stones war vielleicht 1987 noch nicht ganz so klar, wie sie heute ist. Heute ist er ja der Mann, der Putin trifft und Castro getroffen hat. Also er sieht sich selber als letzten aufrechten Linken. Also von daher ist seine Motivation, die Wall Street als so ein Teufelsgeburt darzustellen, damals vielleicht noch nicht ganz so verständlich wie heute, aber zumindest angelegt. Ich frage mich jetzt im Vergleich, wo du das gerade erwähnt hast mit der Rede und diese Idolisierung von Michael Douglas in der Rolle, im Vergleich zum Wolf of Wall Street von Scorsese. Scorsese hat ja auch einen total verrückten Film gedreht, der eigentlich noch parodistischer angelegt war mit diesen verdrohten Leuten, die halt durch Betrügereien und so weiter zu Multimillionären werden. Ja. Aber auch der Es fällt mir die Rollenname von Leonardo DiCaprio nicht ein. Aber auch die Figur, Wolf. Diese echte Figur, ja, der Wolf quasi, aber auch der wird ja als, also auch den lieben ja plötzlich alle. Auch das hat ja zu dem Effekt geführt, dass er als Vorbild, dass es Gier ist geil, Motto halt ja. irgendwie von vielen angenommen wird.
Aber das ist natürlich ein ganz wüster, ambivalenter Film mit einer ambivalenten Figur, so also einem Charismatiker. Und es gibt bei Scorsese ja selten Urteile, gibt auch in dem Drehbuch kein Urteil über den Wolf. Es ist alles viel zu outriert und überdreht, aber es ist in Wall Street nichts outriert und überdreht. Es ist alles genau abgezirkelt. Es wird genau gezeigt, wie die jungen Broker arbeiten, wie sie an diesen langen Tischen sitzen vor ihren Computern und vor allem am Telefon arbeiten, wie sie alle, wie dann in Bret Easton Ellis' Roman American Psycho, alle diese drei Teiler tragen, alle diese Westen, alle diese Hemden in Hemdmanschetten, wie sie alle die Kreditkarten haben, die Platin American Express Karte und die Statussymbole jener Zeit sich gegenseitig im Schwanzvergleich zuwerfen, wie viel sie gerade verdient haben oder wie viel sie im Jahr bekommen und demnächst im Jahr bekommen und ob sie 1 Million schon erreicht haben, ob sie Boni bekommen und so. Und das wird ja paradigmatisch gezeigt. Es ist wie oft bei Oliver Stone, es ist ein bedeutender Film, ist kein sehr angenehmer Film. Also zu der Zeit Die Waffen der Frauen hat man so gern gesehen und Wall Street ist sondern ein sehr brutaler Film. Aber Stone für einige Jahre zu einem sehr interessanten Regisseur gemacht. Ich denke ungefähr bis zu dem Film über die Doors. So,
ja,
vielleicht oder Jahre, bis zum Kennedy, Jahre, ja, bis zum Kennedy-Film, da war es dann schon vollkommen
da hat er noch, also
übertrieben.
Klar, ja, da war er natürlich, es war geboren am 4. Juli und Kennedy, das war so diese Phase 89, 90. Ja, Doors, das wäre nochmal ein Fall für unsere 92er-Sendung. Er hat ja das Doors-Revival mit eingeleitet, ja. Aber über den Film könnte ich ewig fluchen.
Ja.
Machen wir einfach weiter, ne?
Mit dem nächsten. Ja, jetzt kommen wir zu einem Film, den du vorstellst. Ja,
genau, den stellen wir wieder mit dem Musikstück vor. Das war das Titelmotiv von The Untouchables, Musik von Ennio Morricone, über den wir in der vorvergangenen Woche gesprochen hatten, im Alter von 91 Jahren verstorben. Dieser Film The Untouchables von Brian De Palma ist insofern bemerkenswert, als dass er zwei Comebacks eingeleitet hat. Das eine ist der Mafia-Film an sich, meiner Auffassung nach. Also es war ein sehr gut besprochener Film, der die Umtriebe Al Capones in Chicago zeigt. Und der Mafia-Film war im Grunde genommen, wir hatten ja auch schon über Once Upon a Time in America, also es war in Amerika von Leone gesprochen, in der vorvergangenen Sendung. Ein Film, der heute sehr wohlwollende Besprechungen bekommt, aber seinerzeit fast ein bisschen untergegangen ist. Und generell war in den 80er Jahren, war es um den Mafia-Film in den 80er Jahren nicht wirklich gut bestellt. Man kann im Grunde genommen sagen, bis Goodfellas dann gekommen ist, 3 Jahre später, war es eigentlich ein sehr totes Genre. Also Coppola hatte ja mit dem Paten eigentlich fast schon alles erzählt. Das heißt, der Mafia-Film hatte sein Comeback bekommen, aber auch De Palma an sich, im Guten wie im Schlechten. De Palma war in den 80ern, klar, alle reden über Scarface, was für ein toller Film, alle reden über Blowout, aber man vergisst, dass diese beiden 80er-Filme dennoch entweder nur mittlere Kritiken bekommen haben oder im Fall wie Blowout ein bisschen unter dem Radar gelaufen sind. Dress to Kill gab es noch. Das waren Sachen, die gerne betrachtet wurden. Und was man De Palma mit diesem Riesenhit Untouchables immer noch vorwerfen kann, ist, klar, es ist eine Phrase, die ich sage, Style over Substance, die sagt man auch sehr oft im Zusammenhang mit De Palma, ist nichts Neues. Ein bisschen trifft es leider auch auf The Untouchables zu, im Guten wie im Schlechten. Es gibt unnötige Kamerafahrten wie beim Tod John Connerys, aber auch die sehr gute, die wissen auch alle, diese Panzerkreuzer Potemkin Zusammenschnittszene. Ja. Ach, du musst schon lachen, über die muss man natürlich einfach reden, über die reden wir auch klein. Ich wollte nur eine Sache noch sagen, der arme Robert De Niro hat sich wieder 20 Kilo angefuttert, im finalen, also spielt in Capone, im finalen Schnitt, in der finalen Schnittfassung sieht man ihn nicht oft, ich würde sagen Nettozeit 15 Minuten, wenn überhaupt. Und auch sehr doof. Ja. Also ich weiß, es gab Besprechungen, Rezensenten, ich glaube Roger Ebert, die gesagt haben, so ein Wüterich wie Capone, wie er da dargestellt wurde, war er gar nicht. Also für De Niro war das ganze Unterfangen, Futtern, Dreharbeiten, Untouchables nicht so gut.
Ja, also auch nicht sehr überzeugend. Capone spielt auch keine gewichtige Rolle in dem Film. Ist auch nicht sehr komisch und nicht sehr eindrucksvoll. Kevin Costner ist sehr eindrucksvoll, der damals zum Star wurde oder gerade geworden war, nämlich mit No Way Out. Ich glaube, entweder im selben Jahr.
Im selben Jahr.
Ja, im selben Jahr, vielleicht sogar noch der aufregendere Film mit Gene Hackman. Und ein sehr guter Film, ich glaube, von Taylor Hackford, oder? Aber für De Palma war das ein ordentlicher Erfolg. Sean Connery hat endlich einen Oscar bekommen als bester Nebendarsteller. Den mussten sie ihm geben, auch zu Recht, aber es ist natürlich eine Rolle, die er auch leicht spielen konnte.
Aber er war mit den 80ern eigentlich abgemeldet. Ne? Er hat Highlander gemacht, das war kein Erfolg. Also Connery hat sozusagen zum Strohhalm gegriffen und wurde danach erst wieder der Leading Man bis zu seinem Rücktritt aus dem Filmgeschäft Mitte der Nullerjahre, glaube ich.
Ja, also man hat ihm eigentlich zum großen Comeback verholfen und er war sich nicht zu fein dafür, diese verhältnismäßig kleine Nebenrolle anzunehmen, die er, also ein Streifenpolizist, ausgerechnet mit einem Streifenpolizisten hat das dann geschafft. Aber ich denke bei dem Film doch immer an die überragende Darstellung von Costner, der dann zu Recht ein sehr großer Star, auch Filmemacher wurde. Einer der Player, wie man heute sagt, in Hollywood. Er hat es natürlich dann recht bald verdorben nach dem Wolf.
Aber das war ja mein Lieblingsjahr von ihm. Habe ich ja auch schon, tausendmal gesagt. Ich sag's nochmal, weil es gibt ja auch Hörer, die nicht jede Folge hören. 4 Mega-Hits in 4 verschiedenen Genres. Bodyguard, JFK, der mit dem Wolf tanzt und nicht zu vergessen Robin Hood, wo John Connery auch wieder mitgemacht
hat. Genau. Und danach hat das verdorben, nämlich mit Waterworld. Da war er megalomanisch und ein bisschen verrückt geworden. Ein Film, der heute auch schon wieder Bewunderer hat, aber damals war es der allergrößte Schiffbruch. Hier war er aber nur ein Darsteller in einem Film von Brian De Palma. Die berühmte Treppenszene mit dem Kinderwagen, der da herunter rattert, oder wie sagt man, wenn ein Kinderwagen eine Treppe runter...
Rattert, ja.
Also er kippt jedenfalls nicht gleich um.
Das ist schon kein Rollen mehr, das ist ein richtiges Rattern.
Ja, genau. Also das ist natürlich übertrieben, aber De Palma ist ein Formalist und ein Stilist, der hat das später noch extremer gemacht, in einem Film mit Nicolas Cage, ich weiß gar nicht noch, wie heißt
Snake der? Snake Eyes.
Ja, genau. Und da geht es, da wird die Zeit sozusagen heruntergezählt.
Ja, und er macht diese One-Take-Geschichten, diese großen Set-Pieces, wie sie dann auch wieder Scorsese für Goodfellas zum Beispiel danach dann gemacht hat. Also es geht manchmal auf, finde ich, in seinen Filmen, wie bei den Untouchables, wie in der Treppenszene, die berühmten Treppenszene. Und da ist es auch gar nicht schlimm, dass er andere als Vorbild hat. Normal sind der Hitchcock.
Ja.
Aber es gibt diese anderen, diese Point-of-View-Einstellungen, als es darum geht, dass er Sean Connery an den Kragen geht und er unerwartet aus dem Hinterhalt erschossen wird, obwohl er vermeintlich im Vorteil ist. Da frage ich mich, hätte man das nicht auch anders auch darstellen können? Aber gut. Der Film war ein großer Erfolg. Er hat De Palma kurzzeitig wieder nach oben gespült. Danach kam ja dann der Vietnam-Film mit Sheen und, nicht mit Sheen, sondern Michael J. Fox, Die Verdammten des Krieges.
Ja,
und
wenig wahrgenommen und ihn auch innerhalb
des Genres
kein bedeutender Film.
Ja.
Das war enttäuschend und sicher falsch besetzt mit Michael J. Fox, der natürlich ein großer Star noch war zu der Zeit und es dann auch noch ein paar Jahre blieb. Aber mit J. Fox kann man sicher keinen Vietnam-Film besetzen, das war ein Irrtum. Auch kein Genre für De Palma, der immer künstliche Dekors braucht für die Art von Raffinesse.
Na, er wollte sich vielleicht die Gelegenheit nicht nehmen lassen, nachdem Coppola schon im Dschungel gewesen ist, sein Freund Francis Ford Coppola.
Der steinerne Garten. Achso, du meinst
Apocalypse Now, das wollte er wahrscheinlich machen. Dann hat ja auch Sean Penn zugesagt. Aber diese Kombination Penn und Fox, das sieht auf dem Papier schon doof aus. Und das ergibt sich auch in letzter Konsequenz nicht. Also stimmt, du hast recht, er ist ein Formalist und er braucht seine eigenen Settings. Am besten New York und am besten sehr dunkel. Der Dschungel ist eigentlich nichts für De Palma.
Ja, und auch Innenräume natürlich, also alles, was er kontrollieren kann. Ja. Aber Untouchables ist auch in den Kulissen, müssen ja Kulissen sein, der Film spielt in den späten 20er Jahren, glaube ich. Prohibitionszeit, das ist alles sehr schön gemacht. Großes Kino, wie man damals möglicherweise noch nicht sagte.
Sabine Sauer.
Jetzt kommen wir zu meinem
Da freust du dich drauf.
Lieblingsfilm.
Vorher Musik.
Ja.
Das war das Titelmotiv von Fatal Attraction von Maurice Jarre. Komponiert, den Soundtrack kannte ich vorher nicht, hatte für mich was Basic Instinct-mäßiges, fand ich toll. Hm. Und ich gestehe auch gerne, Arne, deswegen überlasse ich dir das Feld, dass das ein Film ist, den man kennen sollte, den ich aber nicht gesehen habe.
Hm. Ja, kurzum, dann darf ich alles allein sprechen. Ja,
ich stelle die Fragen.
Ich habe alles für mich. Könnte noch lange rhapsodieren über den Film, den ich in der letzten Zeit noch zweimal sogar gesehen habe. Nicht nur in Vorbereitung auf die Sendung. Ein Film, den ich damals gar nicht so sehr schätze. Übrigens, Maurice Jarre hat die Musik für Dr. Zhivago geschrieben, weltberühmt geworden dadurch. Manche sagen, Jarre, habe ich gerade in einem Dokumentarfilm beim RBB gesehen.
Ich denke mal an Jean-Michel, seinen Sohn. Und da hat man sich ja popmäßig darauf geeinigt, dass man dann Jarre dann halt auch sagt, Jarre, ne? Denke ich mal.
Ja.
Wobei, selbst bei Jean-Michel, ne, den kann man, glaube ich, offiziell mit und ohne Bindestrich schreiben. Ist aber ein anderes Thema.
Ja, und man spricht aber in Deutschland jedenfalls von Jean-Michel Jarre.
Ja, ne? Deswegen habe ich auch Maurice Jarre gesagt.
Und Maurice Jarre ist auch vollkommen richtig.
Die sich nie verstanden haben, Vater und Sohn übrigens. Ja. Ganz traurig.
Ja, aber so Zhivago-Melodie war enorm, enorm populär in den 60er Jahren. Dieser Dokumentarfilm, von dem ich spreche, der handelt vom Jahr 1967, kam Dr. Zhivago ins Kino. Jetzt sprechen wir vom Jahr 1987. Maurice Jarres Filmmusik ist sehr effektvoll, dient dem Film und da gibt natürlich keine schwelgerischen Melodien. Aber Adrian Lyne, der berüchtigte Adrian Lyne, 9,5 Wochen später ein unmoralisches Angebot, hat auch hier wieder einen unmoralischen Film gedreht, wurde einer der erfolgreichsten, effektvollsten Regisseure in Hollywood und hat Filme eben der 80er Jahre gemacht. Man sagt ja immer, Werbefilmer gewesen. Ja, das sieht man ja auch. Wenn der Film beginnt, dann sieht man eine Dämmerung, also eine Abenddämmerung vor rotem Hintergrund und man sieht lauter Silos, also Wassertanks, Wassersilos. Es sieht aus wie eine Kleinstadt, aber es muss, wenn nicht Manhattan, dann Brooklyn sein. Die Silhouetten zeigen aber eine Kleinstadt eigentlich, Kleinstadt Amerika oder ein Idyll, das es selbst in Brooklyn, selbst in Williamsburg nicht gibt. Aber das setzt den Ton und dann fährt die Kamera in ein kleines Fenster in einem Brownstone-Gebäude. Und man sieht die kleine Familie, das sechsjährige Mädchen, Ann Archer ist die Mutter und Michael Douglas ist der Vater und am Kopfhörer mit Brille sitzt er auf dem Sofa und macht sich Notizen, er arbeitet noch, es ist schon Abend und Ann Archer zieht die Fenstervorhänge zu und dann sieht man ihn, sie bereiten sich vor auf eine Feier am Abend und müssen sich aber noch umziehen, sind schon zu spät dran und das Kind malt und malt sich dann vor allem mit Mutters Lippenstift im Badezimmer das Gesicht voll, obwohl sie gesagt hat, das Kind, die Tochter soll das nicht machen. So, das ist die perfekte Einleitung. Und dann Schnitt auf diese Party. Es ist die Präsentation eines Buches eines Lebenshilferatgebers und an den Witzen über japanische Verbeugung merkt man sogleich, dass hier ein Japaner ein Lebensweisheits- und Lebensratgeberbuch vorstellt. Und es dauert wohl keine 7 Minuten in dem Film. Da steht Glenn Close an der Bar und Michael Douglas will sich einen Champagner-Cocktail holen und steht direkt neben ihr. Vorher hat sein dicklicher, bebrillter Freund Glenn Close bereits angestarrt und sie hat unverwandt zurückgeschaut. Und er hat gesagt, sie hat mich mit ihren Blicken ausgezogen.
Das ist ein Film, den es heute gar nicht mehr geben könnte, würde, sollte und dürfte wahrscheinlich. Ne? Also
ja,
die Gefängnisvolle Affäre, die Fatal Attraction. Fatal Attraction bringt sie eigentlich noch deutlicher zum Ausdruck als die neutralere Übersetzung mit der Affäre, die ja sozusagen das Involvement beider beinhaltet, während ja bei Fatal Attraction gar nicht unbedingt die Gegenseitigkeit wahrscheinlich gemeint ist, sondern die Tatsache, dass die Frau halt einfach das Böse ist. Nur die Frau, die in der Lage ist, eine Familie zu zerstören.
Ja,
andersrum könnte man sich das nicht vorstellen, dass der Mann derjenige ist, der in die Ehe so einbricht. Oder?
Wahrscheinlich kann man es sich vorstellen. Es gibt natürlich Filme, die auch obsessive Männer zeigen, zum Beispiel Der Feind in meinem Bett mit Julia Roberts. Da ist es aber so, dass der Ehemann sich erst nach der Hochzeit als Scheusal erweist und als Sadist, und sie entkommt dann nicht mehr. Und hier ist es aber so, dass das eine vollkommen funktionierende Ehe ist. Und Michael Douglas sagt, als er dann, also seine Frau und das Kind fahren aufs Land, wollen sich ein Haus ansehen, wollen nach Connecticut ziehen. Die Eltern leben auch dort. Und Michael Douglas ist allein zu Hause. Nur am Wochenende. Muss auch arbeiten. Er ist Anwalt. Glenn Close, die er bei der Party nur kurz kennengelernt hat, sie hat auch die Ehefrau gesehen. Glenn Close ist Lektorin in einem Verlag. Der Verlag und die Anwaltskanzlei haben miteinander zu tun, und dort begegnen die beiden sich wieder, just an jenem Samstagabend, da Michael Douglas allein ist, und sie gehen zum Essen, und da ist der erste große Dialog zwischen den beiden. Er berichtet launig von seiner Anwaltstätigkeit und das Lustigste oder das Bizarrste, was er erlebt hat, dass seine Mutter ihn fragte, ob er sie vertreten könnte im Scheidungsprozess gegen den eigenen Vater. So, und dann sagt sie, na, also man muss ja wahrscheinlich bei all diesen Geschichten, muss man sehr diskret sein als Anwalt. Sind sie's? Und er zaudert und versteht es nicht so recht und fragt dann, ja, was, ob ich was bin? Und sie sagt, diskret. Und dann sagt er mit Ernst und sagt, ja, ich bin diskret. Und kurz darauf fragt sie nach der Frau und sagt, sie sind also allein heute Abend. Und dann sagt er, ja, und sind mit einer fremden Frau zusammen. Er sagt, ja, was ist einzuwenden gegen ein Abendessen? Und dann sagt sie, naja, kommt drauf an, was passiert. Ja, noch ist nichts passiert. Und dann fragt
er. Fantasie, ja, eines Mannes, der die Frau wirklich für einen Dämon halten muss. Ne? Also als wäre er wie jemand gewesen, der keine Wahl gehabt hätte.
Nein, er geht ihr vollkommen auf den Leim. In dem Moment ist er machtlos, aber sie ist eine Frau, die, wie man so sagt, offensiv ist, die keinen Hehl sagt. Um das noch fortzuspinnen, genau der nächste Satz illustriert ist, den sie an diesem Tisch im Restaurant zu ihm sagt: Ich habe mich noch nicht entschieden. So, es ist vollkommen klar, dass sie es entscheiden wird. Er kann nur abwarten, aber er wird es geschehen lassen. Sie weiß schon, dass sie ihn eingefangen hat. Er wird nicht widerstehen. Er ist allein zu Hause. Er findet sie erotisch. Er findet sie anziehend. Das ist die fatale Attraktion. Er hat aber keine Ahnung, was ihn erwartet.
Ja, nach diesem mahnenden Film, die Scheidungsrate in Amerika wahrscheinlich nicht zugenommen haben. Nach dieser schlimmen Erfahrung, die man.
Nein, wahrlich nicht, aber, natürlich glaubt niemand, also es ist natürlich ein Schreckbild. Er lässt sich auf sie ein, sie ruft am nächsten Tag wieder an, die Familie ist noch nicht zurückgekehrt. Er will eigentlich nicht mehr, er hielt es für ein One-Night-Stand, hat sich von ihr verabschiedet. Sie ruft schon am nächsten Mittag wieder an, sie gehen in Central Park, er muss den Hund betreuen, den nimmt er mit und sie tollen herum, alles ist noch harmlos. Sie gehen wieder in ihre Wohnung, ein Loft natürlich in Brooklyn, riesiger Lastenaufzug, der in einem alten Fabrikgebäude in die oberste Etage fährt, und da hat sie ihre behagliche Wohnung. So, und sie kocht Spaghetti für ihn und sie sprechen, und er glaubt, jetzt an dem Abend werde es beendet werden, sie kennen doch die Spielregeln, und er verabschiedet sich von ihr. Und dann kann sie es nicht ertragen, und sie wird hysterisch, macht ihm Vorwürfe, und sie zerrt an seinem Hemd und ritzt ihm die Haut auf. Und da merkt er zum ersten Mal, sie nimmt sich dann wieder zurück, und dann weint sie. Und da merkt er aber, das wird nicht zu beenden.
Ist sie denn psychisch krank eigentlich?
Das wird nur angedeutet. Es gibt ein Momentum, dass ihr Vater, als sie 6 oder 7 Jahre alt war, vor ihren Augen starb. An einem Herzinfarkt, war er 42 Jahre alt. Das mag damit zusammenhängen. Dass sie eine Verfallenheit bei Männern hat. Sie deutet an, dass sie viele Affären hatte, verschiedene Liebhaber, was aber ja auch eine gewisse Ruchlosigkeit, da sie auch eine aggressive, sexuell aggressive Frau ist, aber eine Ruchlosigkeit deutet. Tatsächlich ist sie aber diejenige, die Männern obsessiv verfällt. Ne? Sie ritzt sich dann die Pulsadern auf und küsst ihn und legt die Hände um sein Gesicht und dann merkt er erst, dass sie blutet aus den Pulsadern. Und dann verbindet er sie. Und so bindet sie ihn an die Wohnung. Er bleibt noch eine Weile da an dem Abend. Und das hätte er wahrscheinlich nicht machen dürfen. Und dann beginnt das Spiel, das schreckliche Spiel, dass sie immer wieder anruft. Die Ehefrau ist dann zu Hause. Er muss wieder mit ihr sprechen, er muss sie wieder treffen.
Wir wollen das Ende noch nicht
spoilern. Nein, aber so
für die
natürlich
den Film noch genießen wollen. Ja. Oder so.
Es beginnt die Spirale des Horrors und die allermeisten werden sich erinnern an eine Szene von einem, da ein siedender Kochtopf zu sehen ist in der Küche. Mittlerweile ist die Traumfamilie umgezogen nach Connecticut, hat ein großes Haus und Anwesen auch und Douglas hat das natürlich forciert, um aus New York zu entkommen, um Glenn Close zu entkommen. Dann hat sich schon eine Geheimnummer geben lassen. Dann hat sie sich um die Wohnung beworben und hat die Ehefrau angetroffen. Sitzt also im Wohnzimmer, als Michael Douglas abends nach Hause kommt. Da sieht er seine Geliebte. Schließlich muss er seiner Frau sagen, was natürlich auch eine Gefahr ist, aber er kann nicht mehr anders, denn sie werden bedroht. Und so wird es immer dramatischer, bis zu dem bösen Ende, das dem Film dann weniger damals, aber doch seitdem immer wieder vorgehalten wurde, als so das Ende, die Hexe muss vernichtet werden.
Ja, ich würde sagen, es ist ein Film, zu dem man sich schwer eine Fortsetzung ausdenken könnte. Aber ich bin, was mich auf jeden Fall neugierig gemacht, ich werde, ich habe mir sowieso mal, es gibt so viele Filme von 87, die ich noch gucken muss, also der steht definitiv auf der Liste. Wir machen jetzt weiter mit einem Film, den ich vorstelle und mit folgender Musik. Das war Basil Poledouris, ein Grieche, der bekannt geworden ist mit seinem Score zu Conan der Barbar. Und das war das Titelthema zu Robocop von Paul Verhoeven. Also Robocop, ein Film, der heute als Klassiker gilt. Er spielt in Detroit, im Detroit der Zukunft. Detroit ist eigentlich immer ein Thema, heute noch mehr als in den 80ern. Motor City und die Arbeitslosigkeit, die Armut und so weiter. Prince hat damals auch gesungen, Detroit, What's Happening? Also ein hochaktuelles Thema. Nun ist es bei Robocop so, ich würde den Film total gerne mögen, aber irgendwie mag ich ihn nicht. Ich kann mir nicht helfen. Also ich finde, er sieht irgendwie nicht gut aus. Also mir gefällt das Produktdesign nicht, mir gefällt die Ausstattung nicht, mir gefallen auch die Effekte nicht, auch wenn es der große Rob Bottin gewesen ist, bekannt geworden durch Carpenters, das Ding, der für die Effekte verantwortlich zeichnete. Es geht also um einen Polizisten, gespielt von Peter Weller, der von Kriminellen erschossen wird, dann aber zurück ins Leben gebracht wird und der in Form des metallischen Robocop in Dienst geschickt wird, um die ganzen bösen Leute, Kriminellen meine ich, um die Kriminellen festzunehmen. Er hat als Komplizin, als Gehilfin, sozusagen als Bodycop, Nancy Allen, die, wie ich es letztens im Empire-Magazin lustig gelesen habe, eine Frisur getragen hat, wie in den 80er Jahren, die Mutter unserer Freunde. Also ein bisschen Omi-mäßig. Und also ja, NCL, die wir da auch schon.
Sie war die Mutter unserer Freunde.
Und der Robocop geht also auf Tour und langsam erkennt er, dass es doch nicht möglich gewesen war, für seine Erbauer sein Bewusstsein komplett auszulöschen. Er erinnert sich langsam an seine alte Identität. Ich finde das alles ein bisschen holzschnittartig erzählt und bei Verhoeven ist es sowieso ganz oft so, er gilt ja als großer linker Satiriker als, oder als großer Kritiker auch des Kapitalismus und der Werbung. Man denke da nur mal an diese Snippets an Werbung, die eingeblendet wurden bei Starship Troopers zum Beispiel, also oder bei Total Recall. Dieser Film, sagt man ja, ist sozusagen ein Statement gegen den Faschismus, sei es der Polizei oder des Staates, weil nämlich die Cops dort drin das ganze System, also die den Robocop reaktivieren, in gewisser Weise auch korrupt und kriminell sind. Aber er wirkt auf mich trotzdem irgendwie wie so eine Rächerfantasie oder einfach wie ein Actionfilm, ja, in dem eine tolle Maschine alle nicht zur Strecke bringt. Darunter auch Leland Palmer, Ray Wise macht da auch mit.
Also die Ambivalenz bei Verhoevens Film oder Verhoeven, muss man sagen.
Ich weiß es auch nicht genau.
Ja. Im Holländischen weiß man das nicht. Man kennt den Regisseur Michael Verhoeven, aber das ist ein deutscher und österreichischer Regisseur.
Achso, ich dachte, die werden vielleicht miteinander verwandt.
Nein,
oder so.
Nein, das sicher nicht.
Na, sieh mal an.
Ich glaube, Michael Verhoeven, der zuerst Schauspieler war, ist, glaube ich, ein bayerischer. Er stammt aus Bayern. Nun sprechen wir von Verhoeven, das ist also die amerikanische, die englische Aussprache. Und er hat ja schon lange in den USA gearbeitet, wobei er eigentlich ein Regisseur der 70er Jahre geblieben ist und seine holländischen Filme sind wahrscheinlich auch die besten.
Ja, er hat Flesh and Blood noch gemacht vor Robocop, ne? Mit Rutger Hauer, das war so sein Einstieg in Hollywood.
Ja. Und er hat dann einige sehr große und natürlich erfolgreiche Filme gedreht. Der größte, Basic Instinct, ist auch handwerklich ein geschickter Regisseur. Aber auch dieser Film ist schon ein Vorgriff auf Basic Instinct, effektvoll, gelackt. Ist eigentlich so eine Art Hollywood-Maschinerie, die da greift. Unglückliche Besetzung mit Peter Weller. Also damals fand ich den Film schon so unattraktiv.
Ja, er sieht einfach auch so schlimm aus. Klar, man kann natürlich immer sagen, okay, er ist nun mal ein Cyborg, irgendwie, er soll ja auch nicht hübsch sein oder so, er soll ja nicht aussehen wie Tom Cruise oder sowas, aber irgendwie, er war schon so unansehnlich. Ja. Ich finde die Köpfe doof, ich finde die Frisuren, wie gesagt, aller Beteiligten doof, ich finde die Effekte vor allem dieses Superroboters, gegen den der Robocop kämpft, doof. Bin auch kein Fan der Titelmelodie, ich habe sie nur eingespielt, weil man sie da erkennt. Ich finde ihn schludrig gemacht. Er sieht einfach total schludrig aus, der Film.
Und doch war es einer der Filme, die dann prototypisch waren oder vielmehr typisch für die 80er Jahre, da man Filme noch auf Video gesehen hat, hat man dann ausgeliehen. Und Robocop war einer dieser Filme, die man ausgeliehen hat und dann vielleicht mit ein paar Jungs später gesehen hat, wenn man ihn nicht im Kino gesehen hat. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, hat mich gar nicht sehr interessiert. Es gab ja so diese Mensch-Maschinen häufig in den 80er Jahren. Das ist merkwürdigerweise weniger geworden, wahrscheinlich weil es einigermaßen ausgereizt ist. Man kann dem auch nach James Cameron, nach Schwarzenegger kaum noch etwas.
Die Rezensenten, die haben Theorien, interessante und wilde Theorien zum Robocop aufgestellt. Der Wiederkehrer, also ein biblisches Motiv zu nehmen. Jemand wird erschossen und stirbt, kehrt dann zurück, bekommt dann sozusagen nur das Gesicht sozusagen auf einen Körper, auf einen metallischen Körper aufgepflanzt, muss aber mit dem Bewusstsein oder kehrt mit dem Bewusstsein zurück, dass er mal ein echter Mensch gewesen ist, stirbt dann quasi zweimal, weil er aus der Maschine ja auch nicht mehr raus kann und damit auch nicht glücklich wird. Und es gibt so eine Szene, in der der Robocop in so einer stillgelegten Fabrik dann irgendwie über Wasser wandelt und dann wird auch gesagt, das ist das biblische Motiv, da geht jemand über Wasser, er kann über das Wasser wandeln, der Jesus und so weiter. Der wird mir also ein bisschen zu viel hineingesponnen. Auch wenn natürlich die Sicht auf Detroit und die ganzen Kokainfabriken, da geht es eben auch um so eine Kokainfabrik oder Meth oder sowas, natürlich schon für 87, wenn man das heutige Detroit denkt, wahrscheinlich schon tolle Prognose und so weiter gewesen ist, auch wenn die Stadt damals schon kaputt gewesen ist.
Ja, also sicher einer der auch prägenden Filme der 80er Jahre, erfolgreich obendrein, aber es gab natürlich alle paar Monate einen ähnlichen Film mit Mutationen, Mensch-Maschinen sagen wir, so roboterartigen Helden, und Identitätswechseln und Krisen und also die Zukunft, wie sie dann eben doch nicht war. Das hörte dann irgendwann auf. Verhoeven hat dann ja einen Film gemacht, der tatsächlich ein Science-Fiction-Film ist, nämlich Starship Troopers. So, da hat das vollkommen überdreht und ein ganz überspannter Comic.
Der war viel besser aus, ne? Bessere Effekte ja, hatte.
Den viele dann sehr mochten. Ich glaube, Sigourney Weaver spielt darin, oder?
Die macht er nicht mit. Das sind relativ unbekannte Leute. Also ich glaube, Casper Van Dien spielt die Hauptfigur. Dann die Ex-Frau von Charlie Sheen.
Kelly, nein.
Nee, weiß ich auch nicht. Na gut, aber
Starship Troopers. Aber die ist die weibliche Heldin. Ja,
der war zumindest noch intelligent, fand ich. Also Starship Troopers hatte ein tolles Zusammenspiel. Also die Heinlein-Vorlage war natürlich auch gut mit den Riesenkäfern. Auch das war irgendwie wieder so ein Statement gegen den Faschismus, weil die Soldaten in dem Film halt relativ blind halt irgendwie die sogenannten Kakerlaken, die eigentlich nur für Menschen stehen sollten, die als minderwertig betrachtet wurden. Bekämpft wurden. Also es ist schon ein sehr cleverer Film im Vergleich zum Robocop. Aber lass uns diesen Film gleich hinter uns bringen, indem wir zum nächsten übergehen, den du wieder vorstellen wirst, mit einem kleinen Stück Musik. There's a saying, oh, says that love is blind. Still we're often told, seek and you shall find. Ja, das war die Version von Sting, von Someone's Watching Over Me. Ich glaube, Original von Gershwin. Ich weiß es gar nicht genau.
Ja, Cole Porter würde
ich denken. Cole Porter, alles klar.
Bin aber nicht vollkommen sicher.
Ridley Scott-Film, da frage ich mich halt. Ja, bei Ridley Scott frage ich mich halt, war das sozusagen ein wichtiger Schritt, dass er nach dem Legende-Flop, also oder dem erstmaligen Ausstieg aus dem Fantasy-Genre, er hat ja mit Alien und Blade Runner zwei sehr gute rezipierte Filme gemacht, mit Legende einen sehr gut aussehenden, aber nicht hundertprozentig gelungenen Film, der ihn aber so sehr in die Misere getrieben hat finanziell, dass man ihm danach erstmal keine Fantasy-Filme mehr geben wollte. Nun hat er diesen Film gemacht, der ein Cop sich klassischerweise in die Frau verliebt oder ein Bodyguard in die Frau verliebt, die er beschützen soll, so eine Zeugin. Und ich frage mich, bei Ridley Scott war das so, bei ihm, also erstmal ist es ein guter Film, weil ich ihn auch nicht gesehen habe. Und war das so der Anfang vom Ende seiner sehr guten Ära oder war das ein nötiger Schritt, bevor danach mit Thelma und Louise und Black Rain und so?
Ja, also er hat später noch viel größere Filme gedreht und erfolgreichere. Und Thelma und Louise ist ja eigentlich auch ein Genrefilm. Der Mann im Hintergrund ist ganz und gar ein Genrefilm. Der ist ein Thriller, der fast ausschließlich in Innenräumen spielt und davon handelt, dass das eine naturgemäß attraktive, auch noch sehr reiche, blonde Frau beschützt werden muss, weil sie bedroht wird. Und sie bekommt einen Polizisten zur Seite gestellt oder vielmehr ins Foyer am Aufzug. Also gibt einen großzügigen Vorraum und dort sitzt in Zivil dieser Polizist, der immer mehr eine Obsession entwickelt für die Frau, die er beschützt und die umgekehrt auch Gefallen an ihm findet. Fürsorglich, kräftig, bodenständig, all das, was sie entbehrt hat. Und sie wird tatsächlich bedroht. Also jederzeit kann da jemand aus dem Aufzug kommen und dann ist Barringer mit der Pistole auch mit Fäusten zur Stelle. Und er begleitet sie auch nach draußen und natürlich wie immer bei Ridley Scott alles stilisiert, es fällt der Regen, es fallen die Schatten. Das ist alles sehr, sehr geschickt gemacht. Trotzdem kein typischer Film für Ridley Scott. Wahrscheinlich eine Auftragsarbeit.
Ich frage mich gerade, wo ist denn das Dilemma in der Geschichte, wenn sich der Cop in seine Zeugin verliebt, dann bedeutet das doch streng genommen nur, dass er sie jetzt noch besser beschützt.
Ja,
oder?
Aber natürlich darf er es nicht. Also es ist verboten. Er wird sozusagen zur Beute der Frau, die er beschützen soll, wird selbst angreifbar.
Aber auch das führt doch nur zu erhöhter Wachsamkeit, oder? Ist es nicht?
Ja. Aber er bekommt natürlich Schwierigkeiten mit der Dienstaufsicht. Er wird auch dann eifersüchtig. Und es gelingt ihm dann auch nicht vollkommen, die Frau zu beschützen. Und das entwickelt sich eben so, dass und da werden dann doch Straßen gezeigt und dann da gibt es Action, weil man könnte sagen, weil er eigentlich versagt oder weil er überfordert ist. Es ist eine Überforderung. Er bräuchte Hilfe und er ist der Frau so nahe gekommen, dass er den den Schutz vernachlässigt. Er ist nicht mal vollkommen professionell. Eigentlich nimmt es ja den Bodyguard-Film mit Whitney Houston und Costner voraus um einige Jahre. Da ist es natürlich noch viel romantischer. Bei Ridley Scott ist es aber düsterer und es zeigt, dass die beiden einander zu nah sind. Und etwas anderes, ein hierarchisches Gefälle. Er hat Tom Berenger trägt einen naturgemäß nicht sehr teuren, nicht sehr eleganten Anzug. Er braucht aber einen Anzug, um sie begleiten zu können. Und sie kauft ihm gleich zu Beginn eine teure Ausstattung. Und er fühlt sich nicht wohl darin, er fühlt sich unbehaglich. So einen Anzug hat er noch nie getragen, er fühlt sich verkleidet, ne? Und er ist ja auch ein muskulöser, physischer, trainierter Mann. Und es gefällt ihm nicht, dass er abgerichtet wird. Also eigentlich ist der Konflikt, nachdem du zu Recht gefragt hast, ist eigentlich einer der Hierarchie und des männlichen Minderwertigkeitskomplexes, weil die Frau so schön... Ein
bisschen dünn alles, oder?
Es ist ein dünner Film, aber es ist trotzdem ein aufregender Film und ein einigermaßen überzeugender Film. Vor allem ist es aber ganz und gar ein Film der 80er Jahre. Und es half Ridley Scott sozusagen im Geschäft zu bleiben, kleineren Film zu drehen und dann mit einem auch nicht sehr großen Film, nämlich Thelma und Louise, diesem Genre-Drama, das zum Fluchtdrama und zum Ermächtigungsfilm schlechthin, Frauenermächtigungsfilm wurde, dann 4 Jahre später zu drehen.
Ja, du hast zum Glück Black Rain übersprungen von 89.
Ja.
Finde ich nicht wirklich
mit Michael gelungen, Douglas.
Michael Douglas lässt uns nicht los.
Und auch Japan.
Genau, ich bin auch in Japan. Mit Andy, Kopfabgas hier,
ja,
der in The Untouchables auch eine Rolle gespielt hat.
Andy Garcia, auch einer der kaum besungenen Schauspieler der 80er Jahre und noch der Beginn der 90er Jahre.
Ja.
Ja, jo, aber zum nächsten Film, Der Mann im Hintergrund, für Spezialisten, Someone to Watch Over Me. Kaum jemand kennt den Film, wird nicht oft im Fernsehen gezeigt. Und doch habe ich ihn gern gesehen. Kommen wir zu deinem Film.
Ja, wieder eingespielt mit einem lieblichen Motiv. Ja, das war das Titelthema zum Film Die Braut des Prinzen, The Princess Bride. Das Stück, das ihr gerade gehört habt, wurde komponiert, sowie der gesamte Score von Mark Knopfler. Knopfler. Jeder weiß, dass er Knopfler heißt. Jetzt habe ich Knopfler gesagt. Also Mark Knopfler. Dieser Soundtrack hat allein deshalb schon die Aufmerksamkeit bekommen, weil man ja nicht wusste, was das in Dire Straits wird. Sie haben ja Brothers in Arms 85 rausgebracht, 2 Jahre vorher. Und danach würde auch tatsächlich erst 6 Jahre später, 91, nochmal eine letzte Platte folgen von denen. Von daher war das im Grunde genommen, muss man leider so sagen, das Einzige, was für Aufsehen geregt hat, denn der Film war kurioserweise kein Erfolg, obwohl er heute völlig zu Recht, damals weniger Kritiker als heute, gefeiert wird als einer der letzten großen Fantasy-Filme der 80er Jahre. Die Fantasy-Welle war ja längst, oder Sword and Sorcery, war ja längst am Boden, woran unter anderem ja auch Ridley Scott mit Legende 2 Jahre zuvor seine Schuld dran hatte. Es gab dann noch Willow Ende der 80er über hier den R2-D2, sondern hier den Ewok-Darsteller Warwick Davis, auch nochmal so ein bisschen Fantasy und so weiter. Aber Princess Bride hat dann das Genre fast komplett beerdigt, weil der Film kein Erfolg war. Wenn man sich den anguckt, dann versteht man gar nicht, warum. Er ist einer der seltenen Fälle, bei denen die Verfilmung der Romanvorlage, es gibt so gut wie selten William Goldman, ebenbürtig ist. Er ist unbeschreiblich lustig, er ist unbeschreiblich liebevoll inszeniert und ich finde ihn auch sehr gut gespielt. Jetzt kommt wieder meine Catchphrase. Ich sage nur, Rob Reiner, could see the ball running. Er hat Spinal Tap gemacht, The Sure Shot gedreht, typische 80er-Komödie und dann nochmal Stand By Me und dann Die Braut des Prinzen. Er hat einfach mit jedem Stoff richtig gelegen und richtig abgeliefert. Die Rahmenhandlung, ich erzähle nur ganz kurz die Handlung, es wird so eine gute Nachtgeschichte erzählt für so einen kleinen Jungen. Der wird gespielt von, ich weiß nicht, wie er heißt, ist ja von Wunderbare Jahre. Und Columbo Peter Falk erzählt ihm diese Geschichte von der Braut des Prinzen. Da gibt es dann irgendwie auch so eine viel zitierte Wortkombination. Der eine sagt so long und der andere sagt as you wish. ich habe damals den Film gesehen, habe zum ersten Mal gedacht, die hätten gesagt Shalom und der andere I'm Jewish. Mhm. Also sozusagen überhaupt keinen Sinn ergeben hätte, aber ich, für mich in dem Moment dann schon. Also nicht Shalom und I'm Jewish, sondern so long as you wish. Und es wird die Geschichte eines Bauernjungen erzählt, der sich in eine Prinzessin gespielt von Robin Wright Penn, die damals noch ganz anders aussah als heute, verliebt. Der Prinz wird gespielt von Cary Elwes, der kurioserweise später nochmal ausgegraben wurde oder nicht kurioserweise, denn auch völlig zurecht für Stranger Things 3, also auch so eine kleine Anerkennung für die 80er-Fantasy. So, wie es natürlich kommen muss, wird der Bauernlümmel, der der Prinzessin gesteht, dass er sie liebt, angeblich getötet von einem Piraten. Und Robin Wright Penn, die Prinzessin, wird dann einem Prinzen versprochen. Also eine ganz klassische Prinz- und Prinzessin-Geschichte. Der wird gespielt von Chris Sarandon, aus dem typischen 80er-Jahre-Schauspieler. Peckinpah, Osterman Weekend, Abendschwarze Nacht danach noch gemacht. So, aber es kommt dann halt der maskiert, auf einmal so ein maskierter Superfechter an, der in Wirklichkeit der Bauernlümmel ist, der sie dann befreien will, um am Ende halt mit ihr glücklich bis in alle Zeiten zu leben. Er hatte super Fechtszenen. Es gibt verschiedene Nebendarsteller wie Mandy Patinkin, der den Prinzen, der den Inigo Montoya, den Verbrecher, spielt, auch bekannt geworden mit seiner Ansage Prepare to Die. Es gibt Andre the Giant, den Wrestler. Also ein wirklich kurioses Sammelsurium. Toller Darsteller, toller Charaktere, toller Figuren. Nur 98 Minuten lang. Bei so einem tollen langen Buch überhaupt nicht unbedingt zu erwarten gewesen.
Mhm. Aber eigentlich kein Sujet der 80er Jahre, jedenfalls nicht mehr der ausgehenden 80er Jahre. Ja. Bei Märchenfilmen von William Goldman hat das Drehbuch geschrieben.
Nee, die Romanvorlage.
Also der Roman stammt von William Goldman, dem berühmten Drehbuchautor. Ja. Unter anderem von Butch Cassidy und The Sundance Kid.
Es würde mich gar nicht wundern, wenn er sogar im Drehbuch mitgemacht hätte. Aber die Romanvorlage stammt von ihm. Ein vielgeliebtes Buch, ich glaube 73 erschienen. Das ist sofort ein moderner Klassiker eines an alte Märchen angelehnten neuen Märchens. Fabelhaft.
Ja, das fand ich immer erstaunlich bei William Goldman, dass er das Geschichtenerzählen so liebte, eigentlich ein Romancier war, der auch das Handwerk des Drehbuchautors so gut beherrschte, aber mit den erstaunlichsten Sujets. Er hat dann 1977 Die Brücke von Arnheim geschrieben. Also er hat daran mitgewirkt und hat das Drehbuch geschrieben für dieses Star-Vehikel.
Großen Ensemble.
Mit einer unglaublichen Besetzung. Liv Ullmann, Robert Redford, Dirk Bogarde.
Ja, und Redford klaut ja den Film, der reißt den Film ja an sich. Ne? Ja, er wird nur am Ende gezeigt, wie er mit dem Boot durch die Brücke fährt als US-Marshal.
Er hat nur einen einzigen Auftrag als amerikanischer Lieutenant, glaube ich, oder Major, der nur eine Brücke zu nehmen oder einen Fluss mit Ruderbooten zu überqueren hat. Übrigens hatte Redford eine schauspielerische Pause gemacht von 2 Jahren ungefähr. Und ist
er hat in den 70er Jahren eine Pause gemacht?
Ja.
Das muss man sich auch mal leisten.
Ja, ich glaube, er hat 1977 nur diesen einen Film gedreht, eben Die Brücke von Arnheim.
Das war das sein wichtigstes Jahrzehnt eigentlich. Ne?
Ja, ja.
Wobei war nicht All the President's Men
76. Und danach wollte er eine Pause machen, sich in die Natur zurückziehen. Das hat er auch gemacht. Und kam dann auch erst wieder mit Brubaker 1980. Und also es waren mindestens 2 Jahre Pause. Aber Die Brücke von Arnheim hat ihm, glaube ich, $1 Million für einen Auftritt von 20 Minuten im Film gebracht. Eine der vielen Anekdoten über die Brücke von Arnheim, was ein gewaltiges Projekt. Hardy Krüger spielt mit Maximilian Schell, auch Anthony Hopkins übrigens bei den Briten. Aber noch einmal zurück zur Braut des Prinzen. Rob Reiner, also William Goldman, ist ein erstaunlicher Drehbuchautor. Und das war einer seiner, der Roman war ja, ist ja von 1973. Und Rob Reiner, ein erstaunlicher Regisseur, der nie richtig populär geworden ist, der ja sozusagen Unterhaltungsfilme beherrschte. Und darin erfolgreich war, aber ohne Handschrift sozusagen. Aber vielleicht irre ich mich.
Doch, das ist völlig richtig. Das ist das Problem mit ihm gewesen. Er hatte so, wie man es auch bei Joel Schumacher sagen konnte, keine echte Handschrift, sodass man ihn einfach erkannt hat. Das ist ein typischer Rob Reiner-Film. Er hat einfach gewusst, welche Stoffe er nimmt. Aber ich glaube, das Fehlen der Handschrift hängt auch damit zusammen, dass er versucht hat, Genrefilme zu drehen, aber dann nicht typische Elemente verwendet hat. Wenn du dir Stand By Me vornimmst, das ist ja mehr Coming of Age und Drama als Horror gewesen. Und er hatte deswegen die Stilistik des Horror nicht. Und das ist das, wenn man es als Problem sehen will, ich sehe es nicht als Problem, aber was man bei Braut des Prinzen sagen könnte als Problem, wäre zum Beispiel, dass er ein Fantasy-Film ist, aber nicht aussieht wie ein Fantasy-Film. Er sieht aus wie ein Theaterstück in freier Natur. Mhm. Also normalerweise hättest du wie bei Ridley Scott mit Legende, hättest du irgendwo noch so Flöckchen durchs Bild fliegen müssen oder eine Elf oder ein Glühwürmchen. Also all diese Kolorierungen und Farbfilter, die du erwartest, die hast du. Also Braut des Prinzen sieht ein bisschen mehr aus wie Männer in Strumpfhosen, meinetwegen. Aber er wollte ja auch eine Komödie sein. Aber nun haben vielleicht die Leute 87 gedacht, ach, ich bin schon wieder irgendwie so ein Superheld. Und warum, man sieht kein Blut, man sieht keinen Drachen und so weiter. Man sieht Männer mit einem sehr langen, Errol Flynn-artigen, sehr gut choreografierten, also perfekt choreografierten Kampf zwischen Patinkin und Elvis auf den Klippen oben. Und das ist halt ein Fechtfilm gewesen, ein Kostümfilm. Aber vielleicht sah er nicht genug aus wie ein Märchenfilm und sah auch nicht teuer genug aus. Das könnte man sagen, wäre vielleicht ein Problem.
Ja, und es war wahrscheinlich kein Erwachsenenfilm für die Zeit. Und die Kinder wollten ihn aber auch nicht sehen und wollten lieber Goonies und Gremlins und dergleichen sehen. Mich hat es damals befremdet. Ich habe Besprechungen gelesen, aber nichts konnte mich davon überzeugen, etwa ins Kino zu gehen und mich für den Film zu interessieren.
Der also, Titel lädt halt auch nicht ein. Nein.
Und auch die Besprechungen, also die auch liebevoll waren, habe ich noch mehr befremdet. Ich dachte, das wird sogar im Feuilleton besprochen. Das scheint ja ein Kinder- und Märchenfilm zu sein. Ich habe aber auch nie Fantasy- oder Märchenfilme gesehen, jedenfalls nicht außerhalb der Kindheit.
Kommen wir zum nächsten Film, den wir mit einem kleinen Lied vorstellen möchten. Du bist ein Fremder im eigenen Land. Du riechst nach Erde, du riechst nach Sand. Du kämpfst eine Schlacht für dich allein. Ja, das war das, ich weiß gar nicht, ob es das Titellied ist, des Götz-George-Films Zabu. Vielleicht können wir damit
einmal. Now that you're gone.
Bitte?
Now that you're gone?
Nein, das ist das Lied von Klaus Lage gewesen.
Ja, ist auch vom Soundtrack.
Auch. Das war das, was ein Mann namens Danny Deutsch mal gemacht hat, Desperado. Ja. Vielleicht können wir ja damit anfangen, mit meiner persönlichen Erfahrung, weil auch das ein Film ist, den ich nicht gesehen habe. Aber wir sind ja beide Hör-zu-Leser. Und mir ist klar geworden, welche, sagen wir mal, kulturelle Relevanz jemand wie Schimanski in Deutschland hat, als es einen erzürnten Leserbrief gegeben hat, denn der hört zu, über einen Leser, der sich über beschwert hat, dass Schimanski jemand ist, der sich ein Stück Pizza abreißt und dann zusammenrollt und reinbeißt wie in so eine Currywurst. Das war das eine Punkt. Das andere ist, ich war ja, wie ich schon oft erzählt habe, ein begeisterter Cinema-Leser. Und es gab in den 80ern ein Sonderbuch, es gab also die Filmjahrbücher, die kennt man ja alle, und dann die Science-Fiction-Sonderbände, es gab aber auch ein Sonderbuch, das hatte den schönen Titel, aufgrund der Alliteration allein schon, Stallone, Schimanski, Schwarzenegger. Es war ein extra Buch, das heißt, die Cinema-Redaktion hat diese drei Actionhelden in eine Reihe gebracht, also die Figuren von Rocky, Rambo, Terminator, Conan und so weiter und dem Schimanski. Und bevor du jetzt das Wort bekommst, möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, etwas vorzulesen. Und zwar die Titelliste des Soundtracks von Zabu. Ich lese alle Songs vor. Joe Cocker, Now That You're Gone. Talk Talk, Why Is It So Hard? Anna Haigis, Pictures of Paradise Lost. Klaus Lage Band und Albert Mangelsdorf, Zabu. Agandonia von den Sailors. Purple Schulz, The Vision. Robbie Neville, Time Waits for No One. Freddie Mercury, Joe Dare, Hold On. Tina Turner, A Change Is Gonna Come. T. Graham Brown, Later Train. Danny Deutschmark und Klaus Lage, Desperado, haben wir gerade gehört. Next Big Error, Big Shot. Wolf Mahn, Born Beautiful. Und abschließend nochmal Klaus Lage, Band Nie Wieder Kind.
Ja, also der Soundtrack ist damals bei EMI Electrola erschienen. Und viele der genannten und dort vertretenen Künstler waren bei EMI Electrola unter Vertrag. Auch damals ja sehr populäre Tina Turner, Joe Cocker sowieso, auch Klaus Lage, Wolf Mahn zu der Zeit.
Wie Wetten, das Sendung?
Ja, so ähnlich. Also, und so funktioniert der Film auch, so war eigentlich ein Merchandising-Unternehmen, Schimanski aus dem Fernsehen genommen, ins Kino gebracht, 2 Jahre vorher, 1985, gab es Zahn um Zahn, ein Actionfilm, ich glaube, mit Renan Demir Khan in der anderen Hauptrolle.
Du weißt ja, wie sie entdeckt wurde, ne? Das war die große Geschichte. Wurde immer wieder ausgebreitet. Also eigentlich war, es gab so ein PR-Foto, so ein Casting-Foto, das eingereicht wurde, das ihre Freundin eingereicht hat. Mhm. Im Vordergrund zu sehen war blond. Und sie hat sich nur im Hintergrund an das Auto gelehnt und haben die Produzenten gesagt, hey, nee, also eigentlich ist die da hinten steht, so ganz locker, die eigentlich gar nicht dabei sein will. Mhm. Die Widerwillige, das ist die war.
Und das hat René Demir Khan selbst erzählt wahrscheinlich, oder die Freundin.
Ja, ich bin mir, sagen wir mal, 80% sicher, dass es sich um sie gehandelt hat. Ich will es nicht ausschließen. Wenn jemand das hört, bitte sofort anmerken, falls ich mich vertan habe. Aber diese Geschichte gibt's. Und ich glaube, sie hatte mit René Demir Khan zu tun.
Aber es ist eine weniger spektakuläre oder heikle Geschichte als die von Sibel Kekeli Jahre später. Ja. Aber zurück zu Szymanski, zu dem zweiten Szymanski-Film. Klaus Lage hat ja den Song Zahn um Zahn für den ersten Film geschrieben. Jetzt hat er für den zweiten Film einen Song geschrieben, Now That You're Gone. Hat einen Englisch. Ungewöhnlich für Lage, der ja...
Der Cocker dann gesungen für ihn?
Ja, Joe Cocker hat den Song gesungen. Geschrieben hat Klaus Lage mit Dieter Dehm, einem Songschreiber, bekannten.
Dr. Dieter Dehm.
Ja, genau, Dr. Dieter Dehm.
Desui, später noch.
Der notorische, der notorische Linksaktivist oder ich glaube sogar SED-Sympathisant oder dergleichen. Da gab es so Skandale. Aber so, war damals renommiert als Songschreiber und Tony Carey, bekannt durch Peter Maffay, wurde protegiert von Peter Maffay, hat ein paar Soloplatten gemacht. In den 80er Jahren gehörte also auch zu dieser Songschreiber-Gilde. Und dieses Now That You're Gone, was natürlich also eine schwülstige, kräftige Ballade ist, wie man sie beim Tatort auch erwartet und eben bei Szymanski-Filmen hier gesungen, gerührt von Joe Cocker und gleich am Anfang des Films, der gar keine richtige Einleitung hat, sondern der in Rückblenden Szymanski in jüngeren Jahren zeigt, mit kurz geschnittenem Haar und vor allem ohne Bart. Das alles natürlich in Schwarz-Weiß. Er wird gezeigt mit einer Freundin.
In Schwarz-Weiß?
In Schwarz-Weiß, Es ist erkennbar eine Rückblende, aber vollkommen unmotiviert, denn der ganze Song wird abgespielt. Es ist wie ein Video, das am Anfang des Films ist. So,
wie so eine Montage, wie so ein Rocky-Film wahrscheinlich.
Ja, aber es wird dann im Laufe des Films erklärt, aber es hat überhaupt keine Dramaturgie. Man sieht ihn in diesen nostalgischen Bildern, natürlich hüpft er auch mit Currywurst und Pommes in ein offenes Auto und vorne sitzt die damalige Freundin mit ihrem Kind. Man sieht ein ungefähr 5, 6, 7 Jahre altes Kind. Die Tochter, die nicht seine Tochter ist, aber sozusagen die Stieftochter oder eine Art von Ziehtochter, die er damals unter die Fittiche genommen hatte. So, und dann geht es weiter mit einem, also in der Gegenwart, eine Festnahme oder eine Messerstecherei und Szymanski im Einsatz und Tanner auch. Und es geht um Crackverkauf. Also 1987 hatte man kaum etwas von Crack gehört. Und da wird dann aber erklärt, Crack, das ist billiger als Kokain und man macht abhängiger. Das ist gepanschtes Zeug. Und Eberhard Feig als Tanner Regen hat jemanden verhaftet und im Präsidium nimmt er den sich vor und wird wütend und herrscht ihn an. Du verkaufst auf dem Schulhof Drogen an Kinder. Und nebenan sitzt Szymanski und hört gar nicht zu und schaut versonnen auf die alten Fotos und erinnert sich an diese Liebe, die Liebschaft und eben dieses Mädchen von damals, dem er jetzt begegnet ist, in einem Edelpuff in Bochum. Also das ist ein Tanzladen, wie man in den 80er Jahren sich so vorgestellt hat.
Mit Stange.
Mit Käfig, Stangentanz und sehr leicht knapp bekleidete junge Frauen. Und Schimanski ist da eingefallen und hat eine Razzia gemacht und hat Crack gesucht. Und in der Garderobe, wo sie halb nackt herumstanden und alle geschrien haben. Und er findet dann in einem Walkman, in dem Ladefach, in dem Schubfach eines Walkman, findet er dann auch ein weißliches Zeug in einer kleinen Plastiktüte, in einem Plastiktütchen. Und was offenkundig nicht Crack ist, ne? Aber sieht aus wie Kokain. So, und es gibt einen österreichischen Lodl, dem der Laden gehört, ist ein angeschlossenes Restaurant auch. Und der Lodl, der auch so ein Österreich hat, heißt auch Berger, ist aber nicht Helmut Berger, sondern ein damals auch ein recht bekannter Fernsehschauspieler. Und da, es brauchte ja immer diesen Schmäh, diesen etwas schmierigen Österreicher, der so ein Etablissement.
Ja, die 80er waren ja auch. Die 80er, ja. Genau, die 80er waren ja auch das österreichische Kokain-Jahrzehnt, muss man ja auch sagen. Also, man hat ja teilweise. Natürlich, ja, man hat natürlich Berger. Ängstlich fasziniert, manche auch bewundert, hat nach Wien geguckt, nach dem, was dort abgegangen ist. Und das hat man wahrscheinlich dann versucht, ins Ruhrgebiet rüberzuziehen.
Also, es gibt auch Ralf Richter, der ist natürlich die typische Ruhrpott-Figur, das Boot, und der ist da auch der Delinquent, der ist auch sehr gut. Es spielt Hannes Jänicke, der noch junge, sehr, sehr gut aussehende Hannes Jänicke, spielt sozusagen den Konzernchef, zu dem auch diese Kette von Restaurants, Cum, Bordell, Cum, Diskothek, Striptease-Bar gehört.
Das war bestimmt Götz Georgis Idee, weil er hat ja mit ihm schon in Abwärts.
Genau, gedreht, in Abwärts, ne? Einige Jahre vorher, ja. Mit Wolfgang Kieling, dieser Aufzug, Abstiegs, Film.
Den besprechen wir in der 84er-Sendung.
Bleiben, Film.
Der kommt ja in der 84er-Sendung noch dran, ne?
Ja, das ist das war ein richtiger Kinofilm von Karl Schenkel, dem schweizerischen Regisseur. Also die beiden kannten einander und Jänicke ist hier gegen den Strich besetzt als ein asiger und ein arroganter Konzernleiter, der an seinem großen Konferenztisch sitzt und die Chargen sitzen da um den Tisch herum, als Götz George dann ihn befragt und er ihm dann natürlich eiskalt sagt, also Sie können gern fragen, aber das ist ein ganz sauberes Geschäft, das wir dann mit Sex machen. Und wir wollen jetzt in Feinkost investieren, wenn Sie es genau wissen wollen. Ne? So, und in dem
anderen. Kaviar und Champagner.
Ja, genau. Und so ist er natürlich auch gekleidet. Und so stellt sich der Film, also die Welt des Geschäfts vor. Und in dem angeschlossenen Restaurant zu diesem Edelbordell, Diskothek, das ist nicht so eindeutig, heißt aber, glaube ich, so Sunsplash oder dergleichen. Ne? Und sieht auch genauso aus wie in den 80er Jahren, all diese Eisdielen und Spielhallen in Einkaufszonen, Fußgängerzonen aussahen. Und in dem Restaurant jedenfalls, in das natürlich Tanner, der gleich einige Austern schlürft, und Schimanski einfallen, ist der Koch niemand anderes als Klaus Lage. Sehr gut gespielt. Der bärtige Koch, der auch empört darüber ist, dass die Polizei da einfach einfällt. So, das alles ist also ziemlich zusammenhanglos. Es ist nur eines, Schimanski sieht bei dieser Razzia die einzige Ziehtochter wieder, gespielt von einer Österreicherin, Claudia Messner, von der man nicht mehr viel gehört hat. Und die hier aber mit österreichischem Akzent sehr deutlich spricht. Also eine jetzt vielleicht 23, 24, 25-jährige Frau. Und die da tanzt. Und George Schimanski ist zunächst sich gar nicht sicher, ob das dieses Mädchen ist, und er kennt sie dann aber. Und die ist möglicherweise auch in Drogengeschäfte verwickelt. Vor allem aber ist es der Konflikt, dass sie enttäuscht ist von dem Ziehvater Schimanski, der ihr früher immer gesagt hat, Mädchen, es schenkt dir keiner was, du musst es dir nehmen.
Also gibt sie ihm indirekte Schuld dafür, dass sie ihr Leben aufs Abstellgleis
geraten ist. Ja, sie hat sich Sie hat sich an seine Weisungen gehalten. Sie hat es so gemacht. Und sie fragt ihn, während sie in einem Netz tanzt, das von einem Gitter umgeben ist, fragt sie ihn vor Publikum: Szymanski, Polizist, wie viel verdienst du denn? Wie viel verdienst du denn im Monat? Und sagt: 3.000. Was in der Woche? Dann sagt er: Nein, im Monat. Szymanski, du Bulle, ich verdiene das Dreifache und wenn ich mich anstrenge, noch mehr.
Mhm. Ja, aber so kannst du die Beamten immer kriegen, die Bullen auch, wo wir den Bogen ausspannen könnten zum Wolf of Wall Street. Als, ja. Jetzt fällt mir da wieder ein Jordan Belfort, so heißt die Figur von Leonardo DiCaprio.
Gut.
Ja, dessen Vater übrigens von Rob Reiner sehr, sehr gut auch gespielt und sehr lustig gespielt wird. Auch so kriegt man den Bullen dran. Jordan Belfort sagt ja dem FBI-Agenten, übrigens auch gespielt, der wurde gespielt von Kyle Chandler, auch ein ganz toller Schauspieler, sehr ausdrucksstark, dass er runter von seinem Boot soll, denn er verdient ja viel mehr als diese ganzen Bullen. Und so kriegst du die Bullen ja immer mehr oder weniger, oder du kannst die Bullen daran auch erkennen, wie sehr sie in einem Job hängen, ob du sie damit ärgern kannst, dass du ihnen vorwirfst, dass sie als Staatsdiener weniger verdienen als als Krimineller. Ja.
Er verlässt dann übrigens das Etablissement, indem er sagt: Ich bin Beamter. Szymanski ist ein Beamter. Ein Beamter, der hier unter Mordverdacht gerät, einige dieser Disco-Lodl verabreichen ihm Drogen, er verliert sein Bewusstsein.
Spielt er das gut mit den Drogen? Ist es dann Schlaftabletten oder was?
Nein. Ja, das ist sowas wie Ecstasy. Also er merkt Ecstasy. Es nicht. Er merkt es nicht. Ecstasy gab es wahrscheinlich schon, Amphetamine.
Gott, der
Arme. Aber also es muss ja irgendetwas sein, das ihn betäubt. Und er ist dann weggetreten, gerät unter Mordverdacht. Und dann ist es so, dass sein alter Freund Tanner ihn verhaften soll. Also der muss ihn verfolgen und jagen. Das bleibt alles wirr und unzusammenhängend. Es ist übrigens inszeniert von Hajo Gies, dem Stammregisseur der Duisburger Tatorte, der auch den ersten legendären Tatortfilm mit Szymanski, Duisburg-Ruhrort, 1981 inszeniert hat. Und dessen Bruder Martin Gies hat leider dieses Drehbuch geschrieben oder hat einige Sketche geschrieben für eigentlich Action-Szenen. Also es werden immer wieder irgendwelche Tonnen in Brand gesetzt. Götz George springt von Autos, fliegt irgendwo herum. Er war ja bekannt dafür und auch stolz darauf, dass er all diese Stunts selbst gemacht hat. Das sieht man auch. Also es ist alles sehr nachvollziehbar, wie noch bei Starsky and Hutch in den 70er Jahren dilettantisch selbst gemacht. Nicht recht überzeugend.
Ja,
immer geht Deutschen mal
können,
Öl.
Die können keine guten Action-Szenen machen. Auf. Ja, klar, da hast du hinten die brennende Tonne und vorne das
schwabende
Auto.
Und es ist auch oft nicht ersichtlich, weshalb immer zu was in Flammen aufgehen muss und immer zu irgendwelche Autojagden stattfinden.
Da fehlt eigentlich nur noch, da fällt mir eigentlich zu ein, Lola Rent, eine Szene, in der es eine Verfolgungsjagd gibt und dann siehst du einen Schnitt. Und dann siehst du zwei Leute, wie sie in aller Ruhe ein ganz großes Glasfenster über die Straße tragen. Und dann weißt du, das ist bei Roger Moore bei einem Film auch gewesen, dann gibt es dann Gefahr, dann fliegt man dann da durch die Glasscheibe.
Ja.
Das war richtig schön doof bei Lola Rent.
Ja. Und so ähnlich, aber noch plumper ist Tabu inszeniert. Übrigens, der Film heißt Tabu, weil diese Ziehtochter, die eigentlich Conny heißt oder die von ihm Conny genannt wird und noch immer Conny genannt wird, sich jetzt Tabu nennt. Und sie korrigiert ihn jedes Mal und sagt: Ich heiße Tabu. Mein Name ist Tabu. So. Und warum sie sich aber so geheimnisvoll gibt, das ist auch nicht so recht erkennbar, denn esoterisch inspiriert ist sie wahrlich nicht.
Vielleicht hätte das reine Marketinggründe, wenn du Tabu heißt, dann tauchst du im Alphabet immer ganz hinten auf, so CC Top-mäßig, so haben die sich das ja auch gedacht.
Das ist ein Berufsname natürlich, aber sie scheint sich auch damit zu identifizieren und akzeptiert sein Conny nicht mehr. Also Conny ist gestorben, offenbar ihre Träume sind erkaltet, erfroren und es endet auch traurig, sie ist offenbar depressiv, hat keine Zukunft. Und am Ende sind beide versehrt, Tanner und Szymanski, und beide stehen wieder am Ufer der Ruhr und die Frachtschiffe fahren vorbei, die Frachtkähne, und der eine stützt den anderen und sie humpeln gemeinsam davon. Und Szymanski, Tanner sagt, du musst ins Krankenhaus, Horst. Wahrscheinlich musst du ins Krankenhaus. Und Szymanski antwortet, ja, du auch. Und dann humpeln sie davon in den Sonnenuntergang am am Fluss. Ja,
deutsche Variante von Crockett und Tubbs.
Ja, ist es schon. Aber das ist auch der schönste und eigentlich der einzige gelungene Moment. Also es ist rätselhaft, weshalb ausgerechnet ein paar Jahre im Kinofilm es nur noch ein Abglanz war von dem Realismus, den Hayao Gies für die Tatortfilme im Fernsehen so herrlich entworfen hat.
Und sie haben im Kino auch keine weitere Chance bekommen. Das sollte der letzte Szymanski-Kinofilm bleiben. Es gab natürlich dann später noch ein TV-Comeback für Götz George in der Rolle.
Ja, es gab noch viele Filme, die dann Szymanski hießen außerhalb des Tatorts. Ich glaube, 7 oder 8 hat Götz George noch gedreht, die aber auch nicht überzeugend waren.
Okay,
aber
nun, jetzt noch zum Abschluss. Ne? Jetzt kommt ein Film, der natürlich genannt werden muss im Kinojahr 1987, den wir besprechen müssen, ob wir wollen oder nicht. Arne vielleicht noch ein bisschen mehr als ich, aber wir stellen ihn auch nicht. Wir stellen ihn jetzt trotzdem vor und das Lied kennt ihr alle. Ja, das war I've Had the Time of My Life. Ich hatte lange überlegt, welches Lied man nehmen soll. Es gibt ja einige Hits aus dem Dirty Dancing Soundtrack.
Naja, aber dieses muss es
muss sein. Man machen. Man hätte, also mein Favorit wäre natürlich She's Like the Wind, wäre das eigentlich gewesen von Patrick Swayze. Oh. Hungry Eyes fand ich jetzt nicht so pralle, aber ich mag ja Patrick Swayze und mir tut es auch leid um seine ganze Karriere, dass er nach diesem Film eigentlich nie, gut, er hat diesen Kultauftritt in Donnie Darko, der aber irgendwie so dämlich besetzt war, wo es nur darum ging, halt irgendwie eine abgewrackte Figur neu zu besetzen. Er hatte nach Fackeln im Sturm und Dirty Dancing, er hatte diesen One-Two-Punch mit diesen beiden Projekten gehabt, aber danach ist eigentlich nicht mehr viel gekommen. Lustigerweise hatte ich auf YouTube mal so ein Fan-Video gesehen, das gezeigt hat, wie der Film ausgesehen hätte, wäre er von David Lynch inszeniert worden. Also als, gerade war auch in den 50ern Spieler, so er hätte dann so einen düsteren Tanzfilm rausgemacht. Problem zwischen Eltern und Kindern, Nicht-Akzeptanz, Rebellion, das Unheimliche der Tanzbewegung, damit Lynch-Musik unterlegt. Das war extrem stimmungsvoll. Und dann dachte ich, okay, vielleicht steckt ja doch mehr hinter diesem Film, als ich gedacht habe.
Nein, aber es gibt diesen Film von Lynch und der heißt Wild at Heart. Der wurde allerdings ein paar Jahre später gedreht. Nein, ich glaube, es ist kein Geheimnis um den Film Dirty Dancing. Deshalb ist er ja auch so gelungen und deshalb sind wahrscheinlich Millionen Menschen allein in Deutschland.
Aber er ist doch für den Tanz gar nicht bekannt. Es gibt doch, also gibt's gut, es gibt diese Wassermelonen-Szene,
Hebelfigur
im Wasser, aber es ist ja kein Tanz. Und ich frage mich immer,
aber guck mal, Hebelfigur reicht ja schon.
Ja, bei Footloose, da hast du irgendwie die Beine von Kevin Bacon gehabt.
Ja, da wird ja viel zu viel getanzt
und so weiter. Flashdance hast du irgendwie, da hast du doch auch irgendwie,
hast du bestimmt sehr gut getanzt.
Ja. Aber hat Dirty Dancing einen neuen. Gab es eine Dirty Dancing Tanzwelle? Gab es einen Dirty Dancing Tanz, der dadurch bekannt wurde?
Lambada. Oder war das?
Ja? Also, der Lambada war ein Jahr später, gab es Lambada. Naja. Aber hat der Dirty Dancing, also worum geht's? Also ist es die Liebesgeschichte?
Saturday Night Fever.
Ja, aber selbst Saturday Night Fever, da hast du den Travolta mit seinem Blitzarm und der rausgestellten Hüfte und den weißen Anzug. Ich bei Dirty Dancing, da hätte ich noch 10 Mal gucken müssen. Aber ich habe mich bei Dirty Dancing immer gefragt, Ist es die Kombination aus Liebesfilm und den beiden unverbrauchten Schauspielern? Ist es das Setting auf dem Land in den 50ern? Ja. Ist es der Soundtrack? Oder ist es, was es eigentlich hätte sein müssen, der Tanz, für den der Film berühmt wurde? Nein. Was ist denn Dirty Dancing eigentlich?
Das ist kein charakteristischer Tanz. Naja, das ist die Behauptung im
Sexueller
Titel, dass
Tanz.
Es ein Dirty Dancing, dass es ein schmutziges Tanzen sei. Das ist es aber nicht. Es ist ein erotisches und ein sauberes Tanzen vielmehr. Also die Behauptung des Titels wird nicht eingelöst. Aber natürlich, die 50er Jahre, sicher nicht die unverbrauchten Schauspieler, das wusste ja noch niemand, als er ins Kino ging. Es hätten verbrauchte Schauspieler sein können. Und es wäre sehr erfolgreich gewesen, es wäre noch erfolgreicher sogar gewesen, als mit Swayze und Gray. Das macht es natürlich umso erstaunlicher, weil es eben nicht mit Demi Moore besetzt war. und Tom Cruise oder wer immer, Kevin Bacon, wer in so einem Film hätte auftreten können. Rob Lowe oder Michael J. Fox. Aber es ist eigentlich ein B-Movie und sieht auch so aus. Ein kleiner Film, der dann ungefähr das Hundertfache wahrscheinlich eingespielt hat. Und ein Phänomen, weil vor allem Menschen, die sonst niemals ins Kino gehen, diesen Film sehen wollten. Aber es ist natürlich ein Liebesfilm, so wie ein paar Jahre später Pretty Woman. Er hat auch jeder gesehen und erinnert sich noch heute daran. Menschen, die 1987 jung, auch nicht mehr so jung waren, erinnern sich an Dirty Dancing. Gerade wurde in Brisant, in der ARD, an Jennifer Grey erinnert und natürlich auch an den Film. Und es wird auch immer und immer noch an Patrick Swayze erinnert, der ja wahrlich nicht in vielen großen Rollen, ja, großen Filmen.
Genau, er hat danach, glaube ich, noch diesen Roadhouse-Film gemacht, der aber auch nur so ein Anerkennungserfolg gewesen ist und mehr nicht. Ja, und natürlich, klar, Point Break gab es noch, ne?
Ja,
Catherine Bigelow mit Keanu Reeves.
Aber ein Film ganz anderer Art.
Ganz anderer Art, aber da hat er, ja, da hat er aber einen schönen Auftritt als fast schon ikonisch gewordene Figur, auch ein Antihelden, den er gespielt hat. Das war halt nicht nochmal seine letzte große Rolle, aber
ja.
Dirty Dancing lebt eigentlich nicht weiter. Es gibt keine Dirty Dancing Videoabende, es gibt keine Dirty Dancing Festivals.
Es gab einen sehr schlechten zweiten Film, glaube ich, ja, oder? Ein Versuch.
Ah, okay, aber ohne die beiden dann
wahrscheinlich. Ja, ja, ne? Die beiden haben nicht mitgespielt.
Ja.
Dirty Dancing 2 hat noch 20 Millionen Dollar eingespielt gegenüber 220 Millionen oder so des Dirty Dancing Films. Ja, also das ist eine dieser trivialen Erinnerungen an dann das Kino der 80er Jahre. Und es war einigermaßen oder vielmehr vollkommen neben meinen Leidenschaften.
Ja.
Damals.
Ja, es war das letzte Aufflackern des Tanzfilms. Das letzte Aufflackern des Tanzfilms nach eben Flashdance und Footloose. Und in den 90ern, ich weiß nicht, Sachen wie Billy Elliot kamen ja alle viel später, aber es war damals noch.
Ja. Also das ist ja auch ein sentimentaler Entwicklungsfilm.
Ja.
Und ein Coming-of-Age-Film. Und Dirty Dancing ist das, was auch schon George Lucas' American Graffiti war, aber hier mit Tanz und als Melodram, als Liebesgeschichte. Und als solches war es erfolgreich. Die Nostalgie der 50er Jahre wirkt immer, die hat auch schon in den 80er Jahren gewirkt. Darauf kann man sich verlassen.
Warum hat er sie eigentlich im Fluss hochgehalten, die Schwerkraft oder was auch immer da?
Naja, da hat er einen guten Stand.
Aber sie wird doch nicht leichter, wenn er beide Arme draußen
hat. Sie wird nicht leichter.
Sie in der freien Luft ist und nicht
im Wasser. Nee, aber sie sind ja sowieso im Wasser bei der Gelegenheit.
Ah ja, okay.
Und sie hat,
verstehe,
knickknack. Und sie ist so leicht bekleidet, wie man das gerade noch zeigen konnte. Ne?
Mhm.
Also man hätte sie natürlich auch in einer Turnhalle zeigen können, wie sie, na, das wäre aber ja etwas erzwungen gewesen. Also sie hätten dann ja beschließen müssen, in eine Turnhalle zu gehen, um gemeinsam zu tanzen.
Ja, das wäre nicht sexy.
Ja.
Ne?
Da gibt's hier wird ja erzählt, dass sie baden gehen.
Fließende Elemente, ja, die Elemente, ja, umschmusen den Körper quasi.
So kann man es sagen. Und also diese Erotik prägte den Rest der 80er Jahre, kann man sagen. Und sicher die Tanzschulen.
Stimmt.
Ja, demnächst sprechen wir über
1984.
Noch immer über die 80er Jahre, über ein früheres Jahr, 1984.
Darauf freue ich mich sehr. Das ist mein Lieblingskinojahr zusammen mit dem Jahr 82. Und da werden wir auch wieder eine sehr umfassende, hoffentlich trotzdem kurzweilige Sendung machen.
Ja.
Dann,
bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Mhm. Tschüss.